Jonas. Gut, also lasst uns hier noch einmal eintauchen. Wir sind bereits beim sechsten Teil. Ich würde gerne mit einer Schriftstelle beginnen aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 16. Wir hatten diese Passage schon ein paar Mal gelesen. Es heißt hier, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Das heißt, hier beschreibt die Schrift in einer Weise, dass in dir etwas ausgerüstet, in dir etwas zugerüstet werden soll, weil es gute Werke für dich gibt, die Gott für dich geschaffen hat. Wir wurden geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher, das heißt, bevor du in sie eintrittst, bereits für dich geschaffen hat. Und das Wort Gottes ist ein Teil dieser Zurüstung, in diesen Werken zu laufen. Nun, ich möchte mit euch heute einen kurzen Blick auf diese Folie werfen. Können wir mal diese Folie starten? Einen kurzen Blick auf das Neue Testament. Wir hatten mit diesem Alten Testament begonnen, haben hier einige Dinge gesagt, ihr erinnert euch. Heute wollen wir uns mit diesem Bild etwas auseinandersetzen. Es ist immer ein bisschen diese Reihe, da geht es ein bisschen um den Kopf, um dir Nahrung für den Kopf zu geben, aber auch fürs Herz. Habt ihr das gemerkt? Es ist immer ein bisschen beides drin. Und das war Absicht, kein Zufall. Gut, wir haben hier ganz kurz einmal die Bücher des Neuen Testamentes aufgereiht. Und wahrscheinlich ist es für viele eine völlig selbstverständliche, klare Sache. Und trotzdem, glaube ich, ist es immer wieder gut, solche grundlegenden Dinge sich vor Augen zu führen. Wir haben auf der linken Seite die vier Evangelien. Das ist Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Die Evangelien sind ganz einfach gesagt die Biografien Jesu. Dort wird das Leben Jesu beschrieben, seine Ankunft, seine Geburt, sein Dienst, sein Weg zum Kreuz, seine Auferstehung. Das sind so die wichtigen, fundamentalen Dinge, die eben im Leben Jesu geschehen sind. Die Ankunft des Messias. Manchmal fragen Leute, warum gibt's vier Evangelien, warum nicht nur eins? Und dann gibt es wahrscheinlich eine ganze Reihe von Antworten auf diese Frage. Aber eine ist sicher die, dass wir hier auch unterschiedliche Autoren haben, die unterschiedliche Zielgruppen angesprochen haben. Nehmen wir als Beispiel das Matthäus-Evangelium. Das Matthäus-Evangelium ist ausgesprochen, hat einen ausgesprochenen jüdischen Geschmack. Das heißt, die Empfänger waren wohl Juden, Christen oder Juden. Weil du siehst, dass Matthäus immer wieder solche Formulierungen macht, wie damit erfüllt würde, was durch den Propheten sowieso geschrieben steht. Und wie kein anderer Evangelist ist er extrem stark im Alten Testament und in den Schriften des Alten Testamentes verwurzelt. Also Matthäus hatte hatte Empfänger, die mit großer Sicherheit Juden waren. Dann hast du den Markus, der nicht an Juden geschrieben hat. Woher wissen wir das? Weil er zum Beispiel die jüdischen Bräuche und Feste erklärt. Wenn irgendein Fest stattgefunden hat, eine bestimmte Feier, erklärt Markus in seinem Evangelium, was das ist. Ganz kurz, aber daraus sieht man, dass die Empfänger wahrscheinlich keinen jüdischen Ursprung hatten, Hintergrund hatten. Wir haben Lukas, wir haben Johannes und so weiter. Also hier unterschiedliche Adressaten, aber wir sehen auch, dass es vier Zeugnisse sind, die ein und dasselbe aus unterschiedlichen Blickwinkeln erzählen. In Matthäus, Markus, Lukas und Johannes lernen wir also über das Leben Jesu. Die Evangelien hören auf mit der Kreuzigung, dem Tod und der Auferstehung Jesu. Dann kommt die Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte ist ein enorm wichtiges Buch, weil hätten wir sie nicht, dann würden wir die Briefe wahrscheinlich nicht so gut verstehen. Wir könnten sie nicht in einen Kontext bringen. Die Apostelgeschichte erklärt dir, was ist geschehen? von diesem Moment, als Jesus in den Himmel fuhr. Hätten wir nur die Evangelien, würden wir uns alle noch wundern, ja, was ist denn geschehen nachher? Die Apostelgeschichte zeigt diesen Ursprung der Gemeinde, diesen Anfang der Gemeinde, wo alles begonnen hat. Der erste Teil der Apostelgeschichte hat einen starken Fokus auf Petrus. Es ist, als ob Lukas mit Petrus unterwegs gewesen wäre und beschreibt, was er erlebt hat. Die zweite Hälfte der Apostelgeschichte hat diesen Fokus auf Paulus. Und wir wissen, dass Lukas, der das Lukas-Evangelium geschrieben hat, wie auch die Apostelgeschichte, auch mit Paulus unterwegs war. Es gibt manchmal so Passagen, da heißt es, als wir aber losgesegelt sind. Da redet er in dieser ersten Person Plural. Also Lukas war dabei, er war ein Augenzeuge vieler dieser Dinge, die er aufschreibt. Und das Spannende ist, dass diese Apostelgeschichte offen endet. Es ist kein Schluss in dem Sinn, so, die ist jetzt abgeschlossen, sondern man hat so den Eindruck, aha, all das hat angefangen. Aber die Geschichte geht weiter. Die zentrale Person in der Apostelgeschichte ist nicht etwa Petrus oder Paulus, sondern ist der Heilige Geist. Wir haben kein anderes Buch im Neuen Testament, das so viel über den Heiligen Geist spricht, über die Werke des Heiligen Geistes, wie der Heilige Geist Leben in die Gemeinde gehaucht hat, welche Wunder geschehen sind, all das, was passiert ist, sind Taten des Heiligen Geistes. Dann kommen wir zu den Briefen. Die Briefe sind, ich möchte mal so sagen, das Kernstück des Neuen Testamentes. Die Briefe sind, ich sage euch gleich warum, etwas ganz, ganz Besonderes und Wichtiges für uns. Du siehst hier, dass diese Briefe zwei Farben haben, ein helleres Grün und ein dunkleres Grün. Die Briefe, die in diesem helleren Grün geschrieben sind, ihr seht, es sind die Briefe, die wer geschrieben hat? Paulus. Die sogenannten paulinischen Schriften, die paulinischen Briefe. Und Paulus spielt im Neuen Testament eine ganz, ganz wesentliche Rolle, weil er hatte Offenbarungen über das, was wirklich am Kreuz von Golgatha geschehen ist, die die anderen nicht in diesem Ausmaße hatten. Es geht hier nicht darum zu vergleichen, wer ist wichtiger, aber das ist einfach, das ist das, was ihm anvertraut wurde. Vieles von dem, was wir in den Briefen lesen, wüssten wir nicht, hätten wir nur die Evangelien. Die Evangelien waren der Anfang. Als Jesus sagte, ich bin gekommen, um dieses Evangelium vom Reiche Gottes zu predigen. Es war der Startschuss. Er war der Erstgeborene von vielen Brüdern und Schwestern. Er hat den Grundstein gelegt. Die Briefe enthalten Offenbarungen darüber, was der neue Bund eigentlich ist. Das ist der Ort, in dem wir leben. Mal theologisch gesprochen, wir leben in diesem neuen Bund, wir leben in den Briefen. Wenn wir also diese Schätze heben wollen, entdecken wollen, wer ist eigentlich Jesus und was hat er getan, werden wir in den Briefen fündig. Diese ganze Lehre der Identifikation finden wir vor allem bei Paulus. Was heißt Identifikation? Wenn wir die Evangelien lesen, dann sehen wir, dass die Menschen gesehen haben, hier stirbt Jesus, er ist gestorben, wurde zu Grabe gelegt und ist wieder auferstanden. Aber die Frage, was bedeutet das jetzt für dich? Was bedeutet das für uns alle, beantworten die Briefe. Und das, was Paulus wie kein anderer wirklich hervorgebracht hat, war diese Offenbarung der Identifikation. Es beginnt damit, dass Christus sein Reich verlassen hat, den Himmel verlassen hat, hinabgestiegen ist und das heißt, er wurde einer von uns. Er nahm diese Fleischesgestalt an, er nahm einen menschlichen Körper an. Gott, der Fleisch wurde. Ein Gott, von dem es heißt, dass er in der gleichen Art und Weise wie du versucht worden bist. Dass er denselben Druck wie du erlebt hat. Dass er denselben Widerwärtigkeiten, die das Leben und die Umstände mit sich bringen, gespürt hat. Jesus hat sich so sehr, Gott hat sich so sehr mit den Menschen, hat sie so sehr geliebt, dass er sich mit ihnen identifiziert hat. Und zwar in einem Maße, dass er sogar in einen menschlichen Körper kam, um wie ein Mensch zu leben, obwohl er Gott war. Und es hat nicht damit aufgehört, dass Gott sich mit uns identifiziert hat. Damals, als Jesus am Kreuz hing, und wir wissen, dass der Apostel Johannes, er war beim Kreuz, viele andere sind gegangen, aber Johannes war und hat seinen Herrn sterben sehen. Was er damals nicht gewusst hatte, war, dass dieser Jesus, den er dort sterben sieht, dass es eigentlich für ihn und an seiner Stelle geschah. Ich möchte euch etwas zeigen. Ganz kurz im Galater Kapitel 2, Vers 19 und 20. In Galater 2, Vers 19 und 20, da sagt Paulus, denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. In diesem Vers 19 sagt er diesen einen Satz, ich bin mit Christus gekreuzigt. Wir lesen das so schnell, aber ihr Lieben, da ist eine so riesige Offenbarung drin. Und Paulus war derjenige, der das gesehen hat, der das verstanden hatte, der es vom Herrn empfangen hatte. Das war nicht nur fromme Rhetorik oder Symbolik. Er verstand, da geschah etwas im unsichtbaren Bereich. Damals, als Johannes vor dem Kreuz stand und seinen Herrn sterben sah, die Offenbarung wäre eigentlich gewesen, das bin ich, der an diesem Kreuz hängt. Diese völlige Identifikation, das war diese paulinische Offenbarung, die wir in den Briefen finden und die für dein Leben absolut einschneidend ist. Wenn du verstehst, dass Gott sich nicht nur oder Jesus nicht nur mit dir identifiziert hat, mit uns als Menschen, sondern dass ihm nachzufolgen oder von neuem geboren zu sein bedeutet, dass ich mich jetzt auch mit ihm identifiziere. Das bedeutet, diese Gerechtigkeit Gottes, dieser Versuch des Menschen, vor Gott irgendwie bestehen zu können durch ein gutes Leben, durch Anstrengung, durch gute Werke, ist zum Scheitern verurteilt. Unsere menschliche Gerechtigkeit reicht nicht, um vor Gott bestehen zu können. Und durch den Tod Jesu, durch das, was wir in den Briefen lesen, können wir sagen, er ist mir zur Sünde geworden. Er wurde zur Sünde, damit ich die Gerechtigkeit Gottes würde in Christus Jesus. Diese Gerechtigkeit aus Gott ist keine, die du dir erwirkt hast. Es ist eine, die dir geschenkt wurde, die dir gegeben wurde. Es ist seine Gerechtigkeit. Verstehst du? Und so kannst du ohne Minderwertigkeit, ohne Schuldgefühl, ohne Anklage, kannst du vor Gott stehen. Sage danke, dass du mich gerecht gemacht hast. Du kannst vor ihm stehen, als hätte Sünde nie existiert. Als hättest du nie einen Fehler gemacht. Das finden wir in den Briefen. Es fällt mir schwer, hier nicht davon wegzukommen, Aber das ist so etwas Starkes, auch in deiner Anbetungszeit, in deiner Zeit, wenn du im Wort Gottes bist, zu sehen, wer er ist oder wer du bist in ihm. Ich zeige dir noch eine andere Stelle, wie sie nur Paulus wirklich so gepredigt hat. Das ist in Epheser Kapitel 2, Vers 1. Es heißt da, auch euch hat er auferweckt. Was heißt hier auch? Er hat zuerst von Jesus gesprochen, dass er auferweckt wurde, dass er heute sitzt zu Rechten des Vaters. Und im Kapitel 2 sagt er eigentlich genau das Gleiche nochmal, aber bezieht es auf dich. Er sagt hier, auch euch oder auch dich hat er auferweckt. Paulus sagt im Galater, ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich bin mit ihm gekreuzigt. Aber auch euch, Epheser 2,1, hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Und dann im Vers 4 von Epheser 2. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Hörst du dieses Wort mit? Nicht nur Christus wurde lebendig gemacht, sondern du wurdest lebendig gemacht. Du hast dieses neue Leben aus Gott bekommen. Du wurdest mit ihm auferweckt. Du hast dieses alte Leben hinter dir gelassen. Durch Gnade seid ihr errettet. Und dann heißt es im Vers 6, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Er hat was getan? Er hat dich mit auferweckt und was? Mit sitzen lassen. Das ist ein Thema für sich. Aber hier beschreibt Paulus deine Position als Gläubiger. Du bist nicht mehr der Wurm. Du bist nicht mehr derjenige, der aus dem Loch nach oben schreit, geistlich gesprochen. Sondern er sagt, schau mal, du wurdest mit ihm gekreuzigt, mit ihm begraben, bist mit ihm auferweckt worden und jetzt bist du sogar mit ihm sitzend zu Rechten Gottes. Es ist deine Stellung in Christus. Und diese Dinge verstehen wir nicht, es sei denn, der Geist Gottes fängt an, sie uns aufzuschließen. Es ist eine Position im Geist. Paulus hat über diese Dinge gesprochen, weil er wusste, das war es, was am Kreuz geschehen ist. Du hast den Herrschaftsbereich gewechselt. Er war der Erste, du wurdest mit ihm gekreuzigt, mit ihm begraben, bist mit ihm auferstanden und du bist mit ihm sitzen zu Rechten des Vaters. Hoch über jeder Gewalt, über jeder Macht, was deine Autorität über das Dämonische beschreibt. Der Teufel ist unter dir, ist unter deinen Füßen. Er ist ein besiegter Feind. Ja, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Aber die einzige Waffe, die er hat, ist Täuschung und ist List. Weil Paulus spricht darüber, wo du bist und wo er ist, der Teufel, nämlich unter dir. Und du bist hoch über ihm. Ihr Lieben, es ist wichtig für uns als Gläubige, dass wir uns nicht ständig fürchten vor Dämonen und Geistern und dem Okkulten und was da noch kommen könnte und da geschehen könnte. Natürlich sind diese Dinge real und natürlich sind sie da. Aber bekomme einmal eine Offenbarung, wo du stehst, geistlich gesprochen. Und da wird dich jede Angst verlassen. Also, wir haben die Briefe, die können dir noch so viel sagen, aber das ist das, wo wir leben, in diesem neuen Bund. Die Briefe sprechen von diesem neuen Bund, in dem du und ich eingepflanzt sind. Es gibt diese fünf Bündnisse in der Bibel. Der erste, der adamitische und der Bund Noah sind ein Bund in meinen Augen. Dann haben wir den Bund Abrahams, den Bund Mose, der Sinai-Bund, den Bund, den Gott mit David geschlossen hat und schließlich diesen neuen Bund. Und Bündnisse regeln die Beziehung, in der wir mit Gott stehen. Und es ist wichtig, auch wenn du das Alte Testament liest und studierst, dass du weißt, in welchem Bündnis bist du zu Hause. Was bedeutet das, dass du im neuen Bund bist? Siehst du, von dieser Warte her lesen und studieren wir die Bibel. Wir denken, ja, ist doch alles einfach nur Bibel, home, easy. Dann wirst du irgendwann mit komischen und unguten Schlussfolgerungen daherkommen. Du bist durch Christus in einen neuen Bund eingetreten. Und Paulus hat diese Offenbarung, wo er dir diese Identifikation mit ihm zeigt und erklärt. Und Paulus wusste, dass das nicht mit dem Verstand ergriffen werden kann. Darum immer wieder diese Gebete: Herr, gib ihnen den Geist der Weisheit, gib ihnen den Geist der Offenbarung, fülle sie mit der Erkenntnis deines Willens. Lass sie erkennen, Herr, diese Liebe, die allen Verstand übersteigt. Und das muss das Gebet für die Gemeinde sein. Herr, lass uns erkennen, lass uns sehen. Wissen ist gut und ich empfehle euch, trainiert auch den Kopf. Aber es kann nie das ersetzen, was nur der Heilige Geist in deinem Herzen tun kann. Das ist der Moment, wo Jesus dir lebendig wird. Denkst, wow. Wie vorhin jemand gesagt hat, man hat manchmal Bibelstellen schon x-mal gelesen. Ja, kann ich. Gib mir etwas Neues. Wenn du eine Bibelstelle zum 1000. Mal gelesen hast, du hast sie 1000 Mal mit dem Kopf gelesen und kennst sie auswendig, vorwärts, rückwärts, griechisch, hebräisch, deutsch, englisch, Hieroglyphen, alles. All das nützt dir nichts, es sei denn, der Geist Gottes wird sie dir offenbaren. Und dann ist es, als ob eine Tür aufgeht. Dann ist es nicht nur diese zweidimensionale Schriftstelle, sondern es ist, als ob ein Science-Fiction-Fans unter euch, als ob ein Portal aufgeht. Und du gehst durch das Portal hindurch in eine andere Welt. Das ist das, was passiert, wenn wir Offenbarung erleben. Und da gibt es natürlich verschiedene Stufen. Es kann eine stärkere Offenbarung sein, eine kleinere. Aber Offenbarungen und Schriftstellen sind wie Türen, die aufgehen und du trittst in einen anderen Raum. Das Geistliche wird dir real. Du sagst, das ist ja nicht nur ein paar Buchstaben, das ist ja eine Realität, in die ich eintrete. Ja, haben wir noch ein paar Minuten? Ja. Vielleicht können wir noch mal zurück zu der Übersicht mit dem Neuen Testament. Was ich euch hier kurz gezeigt habe, was Paulus mitgebracht, Offenbarung des neuen Bundes, finden wir vor allem in den Briefen. Und natürlich ist nicht die Idee, dass wir sagen, also wir lesen nur noch die Briefe, weil alles ist verbunden, alles gehört zur Geschichte. Aber wir müssen wissen, was wir wo finden. Und weißt du, dass es unterschiedlich wichtige Wahrheiten gibt? Nein, jede Wahrheit ist gleich wichtig, nein. Es gibt da Unterschiede. Jesus sagte, ihr verzehntet die Minze, den Kümmel und weiß ich nicht was. Aber die wichtigeren Dinge des Gesetzes, die vernachlässigt ihr. Also auch Jesus hat Unterschiede gemacht im Gesetz. Gibt es Dinge, die wichtiger sind und andere, die weniger wichtig sind. Aber das ist ein anderes Thema. Und wir haben hinten die Offenbarung, ein apokalyptisches Buch, das sich mit den Dingen des Endes beschäftigt. Eine eigene Literaturgattung. Gut, aber lasst uns hier noch ein paar ganz praktische Dinge uns anschauen. Vielleicht können wir mal die nächste Folie zeigen. Wie holst du das meiste aus der Bibel heraus? Eine ganz wichtige Sache, die ich dir nur empfehlen kann, geh mit Fragen in das Wort Gottes hinein. Stell Gott Fragen. Stell Gott Fragen. Und ihr sagt, ich selber habe erlebt, es ist nicht möglich, mit einer Frage in Gottes Wort zu gehen, ohne mit einer Antwort herauszukommen. Vielleicht nicht unmittelbar, aber die Antwort kommt. Vielleicht ist es nicht das, was du hören wolltest, aber es wird eine Antwort kommen. Ist euch aufgefallen, dass oft Jesus, als ihm Fragen gestellt wurden, eine Antwort gegeben hat, die gar nicht mit der Frage im Zusammenhang stand? Weil er dachte, es ist besser, dass er dir das sagt, was du hören musst, nicht das, was du hören willst. Also stell der Bibel Fragen, das können persönliche Fragen sein, Herr. Wie gehe ich um mit diesem Frust? Wie gehe ich um mit dieser Gebundenheit? Wie gehe ich um mit dieser schwierigen Situation an der Arbeitsstelle? Aber es heißt, dort nicht drin vor wegen Arbeitsstelle. Du wirst überrascht sein, wie der Heilige Geist zusammen mit dem Wort Gottes dir Antworten in dein Herz gibt, die genau auf dich maßgeschneidert sind. Stell Fragen. Weißt du, dass eigentlich nur die Neugierigen richtig gut lernen? Ich habe bei unseren Kindern immer versucht, die Neugierde zu fördern. Seid neugierig. Wer neugierig ist, der fragt, ja, wie ist das, wie ist das und wie funktioniert das? Was sagt Gott dazu? Was sagt die Schrift dazu? Was sagt der Geist Gottes zu dem? Sei ein Forscher. Warte nicht, bis irgendwann du, wisst ihr, was ich meine? Sei neugierig, stelle Fragen. Gut, gehen wir eins weiter. Ich schaffe das. Ein paar ganz praktische Überlegungen und ich habe eigentlich vor, heute mit dieser Reihe abzuschließen. Und wir könnten hier noch viel weitermachen, aber wie legen wir die Bibel aus? Eins habe ich dir mitgegeben, fang an, die Schrift zu lesen, fang an, sie zu studieren, fang an, mit Fragen in das Wort Gottes hineinzugehen. Aber hier ein paar ganz einfache Hinweise, was Hermeneutik betrifft, das ist dieser theologische Fachbegriff über Auslegung der Texte, der biblischen Texte. Grundsatz Nummer eins dort, was wollte der Autor eigentlich sagen? Wenn ich die Bibel studiere, überlege ich nicht, wie mir das sehen könnte. Sondern ich stelle mir die Frage, was wollte der Autor, das ist am Ende Gott, was wollte er damit kommunizieren? Was wollte er sagen? Als jemand, der die Bibel auslegt, will ich herausfinden, was war die Absicht dessen, der diesen Brief geschrieben hat oder eben auch der Heilige Geist, der durch eine Person gewirkt hat? Also ich frage nach der Absicht Gottes. Was möchtest du hier kommunizieren? Ich habe euch ein Beispiel gegeben, das ich einmal in der Bibelschule eigentlich biblisch belegen konnte, dass wir Gläubigen barfuß laufen sollten. Ja, man kann verschiedene Texte, Verse zusammenziehen und hat am Schluss eine Sammlung von Texten, die belegen, ihr lieben Gläubigen, lauft barfuß. Das ist der Wille Gottes. Und die Frage ist, war das wirklich die Absicht des Autors? Oder hat hier einfach meine Fantasie mitgemischt? Wir können, ich denke, mit gutem Gewissen sagen, es war nie die Absicht des Autors, zu sagen, lauft barfuß. Du darfst, aber du musst nicht. Also wir fragen nach dem. Der zweite Punkt. Wer ist der Empfänger? Das sind ganz einfache Fragen. Wer ist der Empfänger dieses Briefes oder dieses Buches? Das sind ja alles Schriften. Wenn wir zum Beispiel einen Römerbrief lesen oder einen Korintherbrief lesen, uns diese Frage zu stellen, okay, Paulus war der Autor, geleitet vom Heiligen Geist. Aber wer sollte diesen Brief bekommen? Und das waren die Gläubigen in Korinth. Wer waren denn die Gläubigen in Korinth? Wo ist eigentlich Korinth? Und was waren die Probleme der Korinther. Kannte Paulus die Korinther? War er schon mal dort oder war er noch nie dort? Beim Römerbrief können wir sagen, er war noch nie in Rom, weil er hat zum Ausdruck gebracht, er würde sie so gerne besuchen. Bei den Korinthern sehen wir, Paulus war da. Er kannte die Leute aus der Gemeinde und er kannte die Schwierigkeiten, die Situationen in der Gemeinde. Und all das hat mit Bibelstudium zu tun. Wenn du einen Korintherbrief liest, dann ist das, als ob du eine Hälfte eines Telefongesprächs mitbekommst. Da gab es einen Briefwechsel. Paulus hat ein paar Mal gesagt, was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, das bedeutet, da fand ein Briefwechsel statt. Aber du hast nur eine Seite. Das ist Teil des Bibelstudiums, zu forschen, was war denn die Situation in der Gemeinde in Korinth? Was hat sich da genau abgespielt? Was meint Paulus, wenn er sagt in den pastoralen Briefen, das Weib schweige in der Gemeinde? Ist es die ewige Wahrheit Gottes? Oder hatten wir hier Situationen, kulturell bedingt, theologisch bedingt, andere Umstände, die ihn veranlasst haben, so etwas zu sagen? Theologen nennen das die Frage der kulturellen Relativität. Ist das die ewige Wahrheit Gottes oder spricht er einfach spezifisch in eine Situation hinein? In diese Richtung geht das Studieren der Briefe. Ich will rekonstruieren, ich will verstehen. Und das sind Dinge, die machen wir uns zu einer Lebensaufgabe. Warum das Ganze? Was hilft mir, einen Kontext zu bekommen, ein gesamtes Verständnis? Wir werden nie an den Punkt kommen, wo wir alles verstanden haben. Nicht in diesem Leben. Wenn du Gott kennenlernst, ist sogar das Gegenteil der Fall. Du als junger Mensch dachtest, ich weiß alles, ich bin so intelligent, ich habe so viel gelernt, so viele Bücher gelesen, so viele Schulen besucht, so viele Seminare, überall Sechser gehabt, ich weiß es. So wie Paulus. Der war auch mal an dem Punkt. Und irgendwann, als ihm Jesus begegnet ist, hat er am Ende seines Lebens zugeben müssen, es ist alles Stückwerk. Ich erkenne nur zum Teil. Ich habe erst angefangen zu erfassen, wie er ist. Ja, aber ich habe so viel studiert, ich bin so gescheit. Paulus war der Beste. Und er sagte, all das, was ich gelernt habe, ist Dreck im Vergleich zu ihm, den ich gefunden habe. Sagte einer der intelligentesten, gelehrtesten Menschen seiner Zeit, der besser war als viele seiner Altersgenossen. Hochintellektuell. Einer sagt, ich habe etwas gefunden, das viel besser ist. Heißt es, dass Gott nicht gebraucht hatte, was Paulus wusste? Doch, ich glaube, er hat es benutzt. Aber in der Auffassung Paulus hatte das nicht mehr die Bedeutung. Wenn du intelligent bist, weißt du das wahrscheinlich. Sei denn, dass diese Intelligenz nicht Gott völlig untergeordnet ist, wird sie dir nicht viel bringen. Wenn du ein brillanter Denker bist, ein kluger Kopf, Ehre sei Gott dafür. Aber lass diesen Verstand, diesen Intellekt, ordne ihn deinem Schöpfer unter. Wir sprechen von Auslegung. Und ich mache noch 2-3 Minuten. Vielleicht haben wir noch einen Punkt. Worum geht es? Man könnte auch sagen, mach noch mal eins weiter. Genau, Kontext. Kontext, Kontext, Kontext. Was bedeutet Kontext? Wir lesen Bibelstellen im Zusammenhang. Ich möchte jetzt eigentlich gar nicht allzu viel darüber sagen. Aber das ist ein letzter Gedanke noch wichtig, wenn wir die Bibel lesen, dass wir sie im Kontext, das heißt im Zusammenhang studieren. Charismatiker sind ja bekannt dafür, wir lieben Bibelverse, die kleben am Kühlschrank, sind auf dem Handy und die reden zu uns und das ist gut so. Aber die haben alle einen Zusammenhang, aus dem sie kommen. Und als die Schreiber der Bibel die Briefe und die prophetischen Bücher geschrieben haben, haben sie nicht an eine Verssammlung gedacht, sondern sie haben gesagt, da ist eine Botschaft. Wir haben ein paar tausend Jahre später einzelne Verse gefunden, die uns besonders ansprechen. Aber das Gesamte zu erfassen, worum geht es denn im Philipperbrief? Worum geht es im Römerbrief? Worum geht es bei einem Malachi? Was ist der geschichtliche Zusammenhang? Was ist der kulturelle Zusammenhang? Was geschah da theologisch? Das sind die Fragen, die wir stellen, wenn wir uns vertiefen in die Materie. Kontext, Zusammenhang ist sehr, sehr wichtig. Ja, und aus Zeitgründen denke ich, dass wir hier abklemmen, landen. In der Bibelschule werden wir das vertieft behandeln, auch solche Themen, weil man dort auch die Zeit dafür hat. Ein letzter Punkt noch ist die, ich kann schon mal noch fertig machen, genau, mit dem möchte ich dann eigentlich enden, ist die Gefahr der unbewussten Annahmen. Wisst ihr, was das bedeutet? Nehmen wir mal die Sensationisten als Beispiel. Die glauben, es gibt keine Geistesgaben mehr, keine Propheten, Apostel und so weiter. Wir denken, wie könnt ihr nur? Ist doch klar in der Schrift. Sie gehen mit einer gewissen Grundannahme an die Bibel heran, sodass sie eigentlich gar nichts anderes sehen. Versteht ihr, was ich meine? Man hat so manchmal unbewusste Grundannahmen, eine Brille, durch die man die Bibel liest. Und der Punkt ist, dass wir alle das haben. Ich dachte, was kann ich denn machen? Hilfe, ich habe gemeint, ich bin richtig. Es gibt ein ganz einfaches Rezept dagegen. Das heißt Demut. Das heißt Demut. Belehrbarkeit. Geh immer wieder frisch zum Herrn. Manchmal hören wir Dinge, wir erinnern uns daran, wir verstellen eine Verbindung her und haken es ab. Eine Predigt über Glauben habe ich schon 100 Mal gehört, abgehakt. Du überstehst den Gottesdienst, aber es hat sich nichts verändert bei dir. Warum, du hast es abgehakt, kenne ich schon. Demut heißt, Herr, sprich zu mir. Lass mich neu erkennen. Demut ist ein, ich möchte mal sagen, Garant dafür, dass selbst wenn du mal irgendwo krumm oder falsch läufst, auch unbewusst, dass Gott dich sehr einfach lenken kann, du dich lenken lässt. Es geht nicht darum, dass wir keine Fehler machen, aber sind wir formbar, sind wir belehrbar. Halleluja. Keith Moore hatte, einer unserer Bibelschullehrer, einmal gesagt zum Herrn, hey, es gibt so viele, ich kenne diese Generäle Gottes, diese Bücher, so viele Männer und Frauen Gottes, die einen so starken Dienst hatten und dann so tief gefallen sind. Die so von der Lehre abgekommen sind, nur noch Komisches gelehrt haben. Herr, wer garantiert mir, dass mir das nicht auch passiert? Die hatten so gut angefangen. Und der Herr sprach dieses eine Wort zu ihm. Demut. Demut. Und ich komme nicht mit zum Herrn, Herr, ich weiß das, ich weiß ab, ich weiß. Ich komme jedes Mal wie ein Kind. Ich komme jedes Mal leer. Ich komme jedes Mal, Herr, du bist Herr über alles. Das, was ich weiß und all diese Dinge, die zählen in dem Moment nicht. Ich überlege, ich weiß das über dich, ich weiß das. Nein, es ist eine Herz-zu-Herz-Beziehung. Halleluja. Ja. Ich vermute, dass wir hier heute mit dem abgeschlossen haben. Es sollte einfach so ein bisschen ein Teaser sein, eine Ermutigung, auch das Wort Gottes zum Fundament deines Lebens zu machen.